Der heutige Sonntag, der erste Sonntag der Passionszeit, der steht so unter der Überschrift Teufel. Wir haben es gerade gehört, das Evangelium von der Versuchung Jesu. Und der Wochenspruch aus 1. Johannes 3, Vers 8b, da heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dieser Wochenspruch für den ersten Sonntag der Passionszeit, der zeigt uns und enthüllt uns den wahren Sinn der Passionszeit, die jetzt wieder vor uns liegt. Vor wenigen Tagen, am Aschermittwoch, begann ja die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. 40 Tage und 40 Nächte, so lange fastete Jesus in der Wüste, bevor er dem Teufel entgegentrat. Und schon in der ersten Konfrontation mit dem Satan wurde deutlich, wer der Stärkere ist, wer das Sagen hat. Wir haben es gerade im Evangelium gehört. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückblättern, von Matthäus 4 nach Matthäus 3, oder auch im Markus-Evangelium oder auch im Lukas-Evangelium oder auch bei Johannes, dann sehen wir kurz zuvor, unmittelbar davor, hatte Jesus sich ohne Not der Bußtaufe unterzogen. Warum? Eigenartige Szenen so am Beginn der Wirksamkeit Jesu, Versuchung durch den Teufel, Taufe durch Johannes den Täufer, der aber eine Taufe zur Vergebung der Sünden predigte, die Jesus ja überhaupt nicht nötig hatte. Warum das alles? Die Taufe Jesu, die zeigt, wie der Sohn Gottes sich auf die Seite der Sünder gestellt hat, auf unsere Seite. Er trat an unsere Stelle und vertrat uns, für die er dann später zu sterben gekommen war. Die Taufe durch Johannes und die Versuchung durch den Teufel, die bilden eben den Auftakt zu Jesu öffentlicher Wirksamkeit, weil beide Ereignisse zeigen, was der Sinn und das eigentliche Ziel seiner Sendung war. Jesus kam, um uns Menschen aus der Macht der Sünde zu befreien und den Teufel, den Satan, zu entmachten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So schreibt es der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Und ich möchte uns mal das vorlesen, was um diesen Satz herumsteht. Ich lese uns aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Johannes, seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn es offenbar wird. Denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, heiligt sich, so wie er, Jesus, heilig ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Ja, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Doch ihr wisst, dass er, Jesus, erschienen ist, um die Sünden wegzunehmen. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn auch nicht erkannt. Kindlein, niemand führe euch in die Irre. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn seit Anbeginn sündigt der Teufel. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Ja, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt, Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Darf ich mal fragen, wer hat dieses Kapitel schon irgendwann mal gelesen? Doch, eine ganze Reihe. Aber wenn man es nochmal so liest, dann merkt man, das ist unglaublich dicht, das ist unglaublich umfassend, das ist extrem herausfordernd und es ist auch sehr lehrreich. Und es lohnt sich, wenn wir sozusagen mehr als nur einen Blick darauf werfen. Und deswegen habe ich überlegt, diesen gleichen Abschnitt nächsten Sonntag nochmal mitzubringen. Können wir nicht alles sozusagen in einer Predigt abhandeln. Abhandeln kann man da sowieso gar nichts. Heute möchte ich mich auf einen Satz nur konzentrieren, nämlich auf den Satz, der als Wochenspruch über diese Woche steht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich lese gerade ein Buch des ehemaligen Spitzenschiedsrichters Urs Meier. Titel des Buches heißt »Du bist die Entscheidung« und Untertitel »Schnell und entschlossen handeln«. Also klar, Schiedsrichter muss das tun. Ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Ich war früher auch mal Fußballschiedsrichter. Aber ich habe kein Buch geschrieben, also zumindest nicht zu dem Thema. Schnell und entschlossen handeln. Im zweiten Kapitel geht es um klare Zielsetzungen als Grundlage von Erfolg und überhaupt von Entscheidungen. Unter der Überschrift Wege und Ziele und was sie unterscheidet, schreibt Meier, ich zitiere mal, in der asiatischen Philosophie und in manchen Religionen heißt es, der Weg ist das Ziel. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieses Motto auch bei uns ziemlich verbreitet und ist in alle Bereiche übernommen worden. Ich will niemandem zu nahe treten, aber meiner Ansicht nach ist diese Vorstellung ein Hindernis auf dem Weg zur Entscheidung und oft auch nur eine Ausrede dafür, dass man gar nicht entscheidet, sondern sich und die Dinge treiben lässt. Ich will gern zugestehen, schreibt Meier immer noch, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich ein Ziel zu stecken. Und gelegentlich setzt man auch aufs falsche Pferd. Doch was macht das schon? Man kann seine Ziele ja auch verändern, sie neuen Lebensumständen anpassen, sie sogar über Bord werfen. Nur eins kann man meiner Ansicht nach nicht: ohne Ziel etwas erreichen oder entscheiden. Das Ziel ist der Motor für Bewegung und die wiederum bringt einen an den Ort, zu dem man wollte oder sogar noch ein Stück weiter. Ein paar Seiten weiter schreibt Meier, der jetzt auch als Berater tätig ist: Was passiert, wenn es keine klar definierten Ziele gibt, lässt sich in vielen Firmen oder auch in der großen Politik studieren, und zwar am Umgang mit Finanzen. Warum? Weil eine Folge von Ziellosigkeit darin besteht, dass die Budgets bzw. Haushaltsplanungen aus dem Ruder laufen. Wenn nicht deutlich und für alle verbindlich definiert wurde, wohin die Reise eigentlich gehen soll, dann öffnet das den Begehrlichkeiten aller Art Türen und Tore. Zusammengefasst, Ziele sind nicht nur absolut notwendig, um etwas zu erreichen, sie sind auch im Großen wie im Kleinen unentbehrlich, um Verzettelung und Irrwege zu vermeiden. Soweit mal ein ehemaliger Spitzenschiedsrichter. Und etwas ganz Ähnliches haben wir ja neulich auch von Olli Ahlfeld im Blick auf die Entwicklung von Gemeinden gelernt. Er hat beobachtet, dass nur diejenigen Gemeinden sich geistlich gesund und auch nachhaltig entwickeln, die wenige, aber klar umrissene Ziele kompromisslos verfolgen. Und jetzt kann man sagen, das ist ja alles nur Psychologie. Nein, Gott selbst macht es vor. Das Gottsein Gottes besteht nicht zuletzt darin, dass er ganz klare Ziele verfolgt und, das ist der Unterschied zwischen ihm und uns, dass er alle seine Ziele auch tatsächlich erreicht. Und ein solches ganz klar benanntes Ziel haben wir hier im Wochenspruch. Dazu ist erschienen, zu diesem Zweck, aus diesem Grund, ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ein ganz klares Ziel. Und die Evangelien zeigen uns alle vier, wie zielsicher Jesus auf das Kreuz zuging. Denn dort, auf dem Hügel Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalem, sollte der Sohn Gottes das Ziel seiner Sendung vollenden, nämlich die Werke des Teufels zu zerstören. Und am Kreuz rief Jesus dann auch aus: Es ist vollbracht. Die Mission ist erfüllt. Das Ziel ist erreicht. Alles, was Jesus auf dem Weg ans Kreuz tat, war Ausdruck dieses einen Zieles, die Werke des Teufels zu zerstören. Und dazu gehörten die Krankenheilungen, die Dämonenaustreibungen, die Totenwiederbelebungen, übrigens auch die Lehr- und Streitgespräche mit den Frommen seiner Zeit. Jesu Weg war nicht das Ziel, aber er führte zum Ziel und er war darum in allen Teilstücken, auf allen Etappen, auf allen Wegstrecken geprägt und bestimmt von diesem einen Ziel. Mit der Menschwerdung seines geliebten Sohnes verfolgte Gott ein klares Ziel. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir dieses Ziel auch kennen. Denn nur so verstehen wir das Kommen Jesu recht und können es auch anderen recht verständlich machen. Leider gibt es ja auch ganz viele verschwommene und auch falsche Vorstellungen über den Sinn von Jesu Menschwerdung. Aber hier wird uns ganz klar und eindeutig gesagt, was der Sinn war. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn wir diesen Satz uns mal genauer anschauen, dann fällt als erstes auf, dass hier gar nicht vom Teufel an sich die Rede ist, sondern von seinen Werken, von seinen Taten. Der Apostel Johannes, der spekuliert hier weder darüber, wer der Teufel ist, noch woher er kommt, oder er spekuliert auch nicht darüber, woher eigentlich das Böse kommt. Und damit steht Johannes übrigens nicht allein. Der Teufel an sich interessiert die biblischen Autoren überhaupt nicht. Und das zeigt sich schon daran, dass der Teufel oder der Satan nicht mal 100-mal in der ganzen Bibel vorkommt. Das ist nicht viel, wenn man sich überlegt, was sonst noch so vorkommt. Im Alten Testament kommt er eigentlich auch fast nur bei Hiob vor und im Neuen Testament auch sehr ausgewählt an wenigen Stellen. Er spielt keine große Rolle. Erst später, in späteren Zeiten, hat man dann begonnen, über irgendwelche gefallenen Engel oder eine himmlische Palastrevolte zu spekulieren. Und man hat auf diese Weise versucht, das völlig Unerklärliche zu erklären und ein Stück weit auch zu bewältigen. Aber die biblischen Schriften lassen das eigentlich nicht zu. Sie beantworten an keiner Stelle, wie es zum Sündenfall kam, weil es nicht zu erklären ist. Es ist und bleibt völlig unbegreiflich, völlig unverständlich, unerklärlich, warum sich die von Gott geschaffenen und geliebten Menschen von Gottes Liebe emanzipieren wollten, sich aus seiner guten Hand herauslösen wollten, das heißt emanzipieren, und sich seiner guten und treuen Fürsorge entziehen wollten. Unbegreiflich. Das hältst du eigentlich im Kopf nicht aus, wenn man mal bei Licht darüber nachdenkt. Aber Sünde ist nicht erklärbar. Könnten wir sie erklären, dann hätten wir sie im Griff. Dann wüssten wir, wo wir die Stellschrauben drehen müssen und wie wir sie beseitigen können. Ja? Die schlimmsten Probleme sind ja nicht die, die wir nicht erklären können, denn dann können wir was tun. Die schlimmsten Probleme sind die, die wir uns nicht erklären können. Aber nicht wir Menschen haben die Sünde im Griff, sondern sie hat uns im Griff. Und tagtäglich sehen und spüren wir die katastrophalen Auswirkungen der Abwendung von Gott, der Abwendung vom Gott des Lebens. Und davon sprechen die biblischen Schriften durchaus und auch mit schonungsloser Offenheit. Vor allem aber zeigen sie uns, dass der Sohn Gottes aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe auch zu uns, gegen das ganze Verderben bringende Unwesen des Teufels zu Felde gezogen ist. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und jetzt können wir mal fragen, ja, worin bestehen denn eigentlich die Werke des Teufels? Wogegen genau hat eigentlich der Sohn Gottes den Kampf aufgenommen? Wenn wir es kurz auf den Punkt bringen wollen, dann können wir sagen, teuflisch ist alles, was lebensfeindlich ist. Teuflisch ist alles, was lebensfeindlich ist. Der Teufel ist von einer einzigen Sache getrieben, nämlich von bestialischer Mordlust. Das macht ihm Spaß. Von Anfang an hat der Teufel nur ein Ziel. Er will die Schöpfung des lebendigen Gottes auslöschen. Der Teufel, der hasst alle Kreativität. Er hasst die Schönheit. Er ist ein Wesen der Wüste. Kein Zufall, dass Jesus ihm in der Wüste begegnet. Der Teufel ist ein Wesen des Nichts. Er ist der Todesfürst, können wir in Hebräer 2 lesen. Er lügt, Johannes 8. Er betrügt, 1. Mose 3, 2. Korinther 11. Er zerstört und er verheert. Kriege und Kriegsgeschrei sind Musik in seinen Ohren. Not und Tod sind sein Leibgericht. An Hungersnöten, Seuchen, Mord und Totschlag labt er sich. Unfrieden und Unversöhnlichkeit auf allen Ebenen sind sein Kerngeschäft. Er sät Zwietracht. Er sät Zweifel, Verzweiflung und Unglauben. Er raubt das Wort Gottes aus unseren Herzen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist, wie Jesus sagt, ein Menschenmörder von Anfang an. Seine Werke sind durch und durch böse. Oder hier heißt es, der Teufel sündigt von Anfang an. Er verführt. Er führt in die Irre und dann stellt er sich auch noch rechthaberisch hin und klagt die Verirrten und Verwirrten an. Seht her, haha, selber schuld, gnade euch Gott, ihr Versager. Der Teufel tut alles, um Leben zu gefährden, Leben zu zerstören und Rettung zu verhindern. Und aus diesem Grund versucht der Teufel sogar in Gestalt des Petrus, Jesus von dem Leidensweg abzuhalten, der uns Rettung brachte. Können wir nachlesen in Markus 8. Nach Jesu erster Todesankündigung, da heißt es, nahm Petrus ihn, Jesus, beiseite und fing an, ihm zu wehren. Das soll dir doch nicht passieren. Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Und übrigens nichts anderes hat der Teufel auch gemacht, haben wir gerade vorhin gehört. Mach aus diesem Stein Brot, kann doch nicht sein, dass du da zu Tode kommst vor lauter Hunger. Petrus versucht das auch. Geh nicht ans Kreuz, das bringt dich um. Wie reagiert Jesus? Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan. Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist das mit Abstand härteste Wort, was Jesus jemals gesagt hat. Und das ausgerechnet zu seinem Jünger Petrus. Und wenn wir die Nachrichten und die Bilder aus aller Welt sehen oder auch in unsere nächste Umgebung hier in Zeitz und auf den Dörfern schauen, dann müssen wir leider mit Erschrecken zur Kenntnis nehmen, dass der Teufel offenbar ganze Arbeit geleistet hat. Wo geht nicht überall Leben zugrunde? Manchmal geht es sozusagen mit großem Knall zugrunde, manchmal auch heimlich, still und leise, vielleicht von kaum jemandem bemerkt, vielleicht auch sogar billigend hingenommen. Wer zählt die Leichen im Mittelmeer? Wen kümmern die Drogentoten weltweit? Wen schert eigentlich die Vereinsamung alter Menschen? Oder wen kümmert die Verwahrlosung so vieler Kinder? Wenn wir das alles sehen, dann stellen wir fest, es ist nichts mit heiler Welt. Und es war auch nie was mit heiler Welt, seitdem wir Menschen samt Adam und Eva dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Aber jetzt kommt's. Gott findet sich nicht damit ab. Gott findet sich nicht damit ab. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Dass Gott von Anfang an sich gegen den Tod und für das Leben einsetzt. Denn er ist der Gott des Lebens. Er will nicht, dass der Sünder stirbt. Und gegen alles zerstörerische Dichten und Trachten des Teufels hat der dreieine Gott sein Gegenprogramm gestartet. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und da kann man sich mal fragen, ja, wie zerstört denn der Sohn Gottes die Werke des Teufels? Auch da ist wieder die Antwort erstaunlich genug. Nicht wie wir das vielleicht tun würden. Gegen das teuflische Wüten und Toben setzt der dreieine Gott Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir haben es auch ganz am Anfang gesehen. Seht, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Hass wird nicht durch Hass bekämpft, sondern nur durch Liebe überwunden. Wer Öl ins Feuer gießt, der wird das Feuer ja nicht eindämmen, sondern erst recht anfachen. Und die teuflische Todesmacht hat Jesus dadurch besiegt, dass er ihr seine unüberwindbare Lebenskraft entgegenstellte. Gegen die Selbstdurchsetzung und den Egoismus dieser Welt setzte Jesus unbedingte Nächsten- und Feindesliebe. Als einer der Jünger das Schwert zog und Jesus verteidigen wollte in bester Absicht, da wies Jesus ihn scharf zurecht: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Der Sohn Gottes zerstörte die Werke des Teufels dadurch, dass er sie durch ihr Gegenteil überwand. Gegen den Hass setzte er unbändige Liebe. Gegen den Tod setzte Jesus sein eigenes Leben. Und das, ihr Lieben, ist die göttliche Logik, die den scheinbar gesunden Menschenverstand, der so gesund nicht ist, kräftig aufs Kreuz legt. Und wir werden nachher gemeinsam das Abendmahl feiern, wo uns das noch einmal, ja, wirklich auf den Leib geschrieben wird. Und wir, die wir zu Christus gehören und ihm nachfolgen, wir sind auf denselben Kampf verpflichtet. Und wir sind verpflichtet, ihn so zu kämpfen, wie Jesus es getan hat. Hass nicht mit Hass, sondern mit unbändiger Liebe zu bekämpfen und uns in jeder Hinsicht für das Leben und den Frieden einzusetzen. Die Bergpredigt und der Ruf in die Kreuzesnachfolge ist nicht einfach in unser Belieben gestellt. Ja, war ja nett, was Jesus da so für eine Idee hatte. Wenn wirklich Jesus unser Herr ist, dann können wir uns auch nicht einfach damit abfinden, dass die Welt im Argen liegt. Der Apostel Johannes schreibt: Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Ihr Lieben, das Reich Gottes, das macht heil, was zerbrochen ist. Und das kam in Jesu Erdenwirken zeichenhaft zum Ausdruck. Jesus widersetzte sich dem Teufel und er bedrohte die Dämonen, indem er heilte. Ganz interessant. Die Dämonenaustreibungen sind meistens mit Heilungen verknüpft. Den Sündern, denen las Jesus nicht in erster Linie die Leviten, sondern er sprach ihnen Vergebung zu. Und in einer Welt der Rache lebte Jesus unbedingte Liebe und Hingabe. Und zwar für die, die ihn nicht liebten, für seine Feinde, für uns. Der Sohn Gottes verkörperte in jeder Hinsicht das Reich Gottes, in dem heil wird, was zerbrochen ist. Und darum beten wir ja auch, bis er wiederkommt, dein Reich komme und erlöse uns von dem Bösen. Das ist noch nicht der Fall, aber es wird geschehen. Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und der Friede Gottes, der unseren gesunden Menschenverstand überwältigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem siegreichen Herrn und Weltenheiland. Amen.